Herzlich willkommen bei Inside Speaking.
Wir sind Miriam und Jingsi und coachen Menschen für öffentliche Redeauftritte.
Und hier sprechen wir über Trends, Tricks und Totalausfälle aus der Welt des Public Speaking.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Guten Morgen, Miriam.
Guten Morgen, so schön, dich zu sehen.
Miri, sag mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? Aber der Dezember geht mir sowas von auf den Keks. Mir ist dauerkalt die ganze Zeit und ich sehe, du bist kuschelig angezogen mit deinem Leo-Pulli.
Ja, ich habe gedacht, ich brauche heute einen dicken Pulli, weil auch wenn ich hier rausschaue in Berlin, ist es grau in grau in grau.
Ich bin so ein typisches Sommerkind. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja. Oh, die Weihnachtsmärkte und der Glühwein. Und ich denke einfach nur, wann ist wieder Frühling?
Ja, genau so ist es bei mir auch. Ich bin ja auch so, dass mir eigentlich grundsätzlich immer kalt ist. Und wenn ich in der Sauna bin, dann denke ich, ja, das ist schön, so sollte es immer sein.
Ja, du, ich habe schon festgestellt, du bist jemand, der mit Sauna so richtig irgendwie seine Routinen gefunden hat, mit dem ganzen Wellness-Ding. Und du hast dekoriert auch noch deine Bude, also voll der Streber. Also ich habe da, glaube ich, super viele Lichter gesehen und alles. Und ich denke die ganze Zeit nur, wann soll ich denn das noch machen?
Also, ja, und da,
ja, Chapeau, du kleine Streberin.
Und da sind wir nämlich auch schon mitten im Thema für heute drin.
Was hast du denn mitgebracht?
Ja, gute Vorbereitung habe ich mitgebracht. Und ich finde, genau sowas gehört ja auch oft dazu, dass man sich Gedanken macht, was brauche ich jetzt, damit es mir gut geht, um in eine Situation zu gehen. Und ich finde, für mich ist zum Beispiel Sauna immer so der Moment, um einmal runterzufahren, gute Ideen zu bekommen und dann eben auch wieder voll durchstarten zu können. Wie ist es bei dir?
Also du willst jetzt tatsächlich mit mir über das Thema gute Vorbereitung sprechen. Das ist schön. Jetzt würde ich am liebsten schon meine Lehrer von früher irgendwie, wie gut, dass die alle diesen Podcast vermutlich noch nicht hören. Also wenn ich für eins, glaube ich, nicht bekannt war, ist es gute Vorbereitung. Nein, stimmt auch nicht ganz. Aber bei mir war das immer sehr interessengelagert, ob ich mich vorbereitet habe oder nicht. Also alle Dinge, die mir Freude machen, sehr, sehr gerne. Alle Dinge wie Physik oder meinetwegen auch Mathearbeit. Ja, da war das dann alles nur mit Zwang und da habe ich mich dann nicht so gerne vorbereitet. Aber ich denke mal, das geht ja jedem so. Ja, spannendes Thema vor allem, wenn ich gleich mal ein kleines Geheimnis raushauen darf.
Ja, ich bin gespannt.
Dass ich neulich so im Zeitstress war und am nächsten Tag eine Online-Keynote von 1,5 Stunden halten sollte. Und Miriam, ich weiß noch, also ich meine, das habe ich wirklich in meinem Leben noch nicht gemacht. Ich hatte keine Zeit mehr, mich vorzubereiten, habe nur einen Anfangsgedanken gehabt. Und dann habe ich dich gefragt, Miriam, kannst du mir mal ein schnelles Konzept bauen und ich halte das dann morgen? Und so haben wir es tatsächlich hinbekommen.
Ja.
Eine 1,5-stündige Keynote, die ich dann halten durfte mit deiner großartigen, spontanen Unterstützung, darfst du keinem Menschen erzählen. Aber das war auch eine gute Vorbereitung in dem Fall von dir.
Ja, und es war halt vor allem, glaube ich, gutes Teamwork. Und da sind wir halt auch bei einem Punkt schon, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Also erstmal vielleicht, warum habe ich das Thema heute mitgebracht? Weil ich das immer wieder gefragt werde oder weil wir natürlich auch ganz oft in Situationen sind, wo Menschen gar nicht so viel Zeit haben, sich eigentlich gut vorzubereiten. Sie wollen sich aber auch gut vorbereiten. Und deswegen bist du zum Beispiel mit deinem Konzept früher aus der Schulzeit, glaube ich, schon hier hoch im Kurs mit der Frage, wie geht es denn auch effizient, sich vorzubereiten? Und da ist nämlich eine Sache, finde ich, total wichtig und ich glaube, das hast du genau richtig gemacht an dem Tag vor dem Vortrag, zu wissen, was brauche ich denn, um morgen da gut reinzugehen und zu entscheiden, okay, wenn ich die Grundlage habe und ich kann sie jetzt in dem Fall gerade nicht mehr selber machen, aber ich frage halt eine Person, die mich auch so gut kennt, dass sie das für mich machen kann in dem Moment, dann ist das ja auch gute Vorbereitung, weil du genau weißt, das sind die Voraussetzungen, die ich haben muss, damit ich das gut machen kann.
Ja, also schöne Punkte, die du ansprichst. In dem Fall muss man auch sagen, ich möchte mich jetzt auch selber hier nicht so hinstellen, als würde ich nie irgendwas vorbereiten. Das stimmt natürlich nicht.
Ja.
Und dadurch, dass ich natürlich wahnsinnig viele Vorträge in meinem Leben schon gehalten habe, habe ich so einen Grundstock und Portfolio. Aber in dem Fall wollte ich noch ein paar Twists einbauen und habe einfach gemerkt, mir fehlt die Zeit, auch noch eine Präsi dafür zu basteln und das alles. Und ja, wir sind jetzt wirklich so closely connected. Ich weiß genau, was dein Stil ist und ich weiß genau, dass du einfach super analytisch an Sachen rangehst und dann sagst, ja, du könntest doch das und das und das machen. Genauso haben wir es dann gemacht. Das war in dem Fall easy. Und wer mich näher kennt, weiß ja auch, ich war früher im Leistungssport. Das heißt, da war nicht nur gute Vorbereitung gefragt, sondern intensivstes Training.
Ja.
Also da haben wir uns Monate und Jahre darauf vorbereitet, um bei der einen Weltmeisterschaft dann Gold zu holen. Und genauso sehe ich es auch im Speaking. Klar, ich habe jetzt so oft auf Bühnen gestanden und so oft Vorträge gehalten und andere Menschen darauf vorbereitet. Ich hätte das auch quasi komplett frei machen können. Aber mein Anspruch ist es dann halt auch, den anderen was mitzuliefern, was eben auch eine Struktur hat.
Mm.
Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt im Thema Vorbereitung. Es geht gar nicht so darum, dass man im Speaking jedes Wort kennt, was man am Ende des Tages sagen wird. Aber welcher Ablauf, welcher Rahmen, welchen Baukasten bringe ich mit? Und innerhalb dieser Struktur kann ich mich dann auch frei bewegen und bin natürlich dann durch die Erfahrung auch vorbereitet genug. Ne, jeder, der mal ein Buch geschrieben hat, ist auch vorbereitet auf einen Vortrag,
ja,
weil wir dann einfach so viele Gedanken schon so häufig gedacht und auch weitererzählt haben, dass wir dann natürlich auch irgendwo handlungsfähig sind. Aber das finde ich einen spannenden Punkt, das stimmt schon. Vorbereitung, da schätzt man ja automatisch sich selber ein. Und zwar einmal, ich glaube, es ist sehr persönlichkeitstypenabhängig. Was bin ich für ein Mensch? Was brauche ich, um mich sicher zu fühlen?
Ja.
Es gibt ja Menschen, die brauchen wirklich Wochen, monatelange Vorbereitung, um zu wissen, ich gehe da sicher rein, weil wenn ich weiß, ich bin an dem Tag unsicher, dann geht mir sowas von die Düse, dann kriege ich gar nichts mehr hin. Und Menschen, die wie ich vielleicht gewohnt sind, zu sagen, okay, ich habe mich bis zu einem gewissen Punkt vorbereitet und ich kann ein gewisses Restrisiko für mich akzeptieren, weil ich weiß, ich traue mir zu, in der Situation handlungsfähig zu sein. Was bist du für ein Mensch?
Also ganz grundsätzlich kenne ich auch beide Situationen sehr, sehr gut. Also zum einen Theater, das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei dir beim Leistungssport. Da muss ja alles ganz genau abgestimmt sein. Also da probst du so 6 bis 8 Wochen für ein Stück. Kann natürlich auch mal kürzer sein, wenn es eine Wiederaufnahme ist. Aber grundsätzlich hast du viele Sachen, die ineinander greifen müssen. Und ich glaube, das ist schon mal so eine erste Frage, die ich mir stellen würde. Kann ich mich da jetzt in der Situation eh frei bewegen und improvisieren oder hängen da noch andere Menschen dran? Also sobald ich natürlich im Duo auch moderiere oder eine Veranstaltung zu zweit gestalte, muss ich mich viel konkreter abstimmen. Oder wenn da noch die Technik mit ins Spiel kommt. Also am Theater, da geht es ja auch wirklich darum, dass man dann genau weiß, nee, bis dahin ist das Licht oder an der Stelle muss irgendwie ein Cue fallen, also ein Wort, damit andere Menschen wieder wissen, was sie dann tun müssen. Und da muss ich mich natürlich sehr, sehr gut vorbereiten. Ich kenne aber auch echt die Situation, wo man ins kalte Wasser geworfen wird. Ich kann mich erinnern an meinen ersten oder zweiten Dreh, den ich hatte für Moderation. Und das war so ein klassischer Dreh auf dem roten Teppich. Und das sind die stressigsten Drehs und eigentlich total spannend, dass ich damit angefangen habe, weil alles andere, was man danach macht, ist viel entspannter, weil man es viel besser vorbereiten kann. Aber roter Teppich ist ja immer so dieses, du weißt nicht, wann wer kommt, wer vielleicht noch da sein wird und auch wie viel Zeit die am Ende haben werden.
Ich würde vor allem die ganzen Nasen nicht erkennen. Das wäre schon mein erstes Problem.
Ja.
Da musst du ja schon mal gucken, wie heißen die alle und wer ist das
ganz genau? Ich habe also die Situation war so, dass ich da mit dem damaligen Chef vom Sender hingefahren bin mit dem Auto. Wir im Auto noch gegoogelt haben, wer ist denn, wer könnte da noch aus der Politik zum Beispiel da sein? Das war ein Schauspielpreis damals. Die Preisträgerin, die kannten wir natürlich. Das war damals Maria Furtwängler. Da wussten wir auch, dass wir da ein kurzes Interview bekommen. Aber dann natürlich an der Seite sind natürlich auch so die Prominenz aus der Politik, aus der Region dann dort gewesen. Und das war echt schon echt ein stressiger Dreh. Und da kam es total drauf an, zu improvisieren. Und auch da ist es dann so, wenn man es öfter gemacht hat, dann wird man ja auch in der Situation trotzdem wieder sicherer. Aber ich kann mich da sehr gut dran erinnern, da konnte man sich quasi gar nicht vorbereiten.
Oh Gott, das ist ja furchtbar.
Ja, es war also furchtbar.
Das wäre ein persönlicher Albtraum. Ich würde da stehen, ja, hallo, ich weiß deinen Namen nicht. Also wie ist so eine Situation entstanden oder kanntest du dann alle, denen du das Mikro unter die Nase gehalten hast? Oder hast du deinen Kumpel gefragt? Ich frage dann ja immer,
ja,
irgendjemand, weißt du, wer das ist? Aber neulich bin ich spazieren gegangen mit meiner Mama und da kam uns irgendwie einer entgegen und ich sprach mich so völlig überschwänglich an. Ach ja, ich gucke ja immer, was du da so machst. Liebe Grüße an der Stelle. Jetzt habe ich auch später wieder die Ordnung bekommen. Aber wenn du dann nicht weißt, wer das ist, das sind die kommunikativ peinlichsten Momente aus meiner Sicht. Also wie hast du das in dem Moment hinbekommen?
Ich hatte tatsächlich dann ganz gutes Briefing von der Seite, sodass ich zumindest wusste, wer ist das auf jeden Fall, den ich da gerade vor mir habe oder die ich da gerade vor mir habe. Und konnte mich ja auf das Hauptinterview so ein bisschen vorbereiten. Also das war das mit Maria Furtwängler damals. Und trotzdem muss ich sagen, bei dieser, wenn du so in eine Situation reingeworfen wirst, da brauchst du dann schon, da war ich total froh, dass ich zumindest die Fragen für sie wirklich auf dem Zettel stehen hatte. Und ich war auch ehrlich gesagt total froh, dass ich die einfach fehlerfrei da in die Kamera gesprochen habe und konnte gar nicht mehr so ganz spontan reagieren, wie ich das jetzt heute machen würde. Heute würde ich viel mehr hören, was jemand sagt, nochmal was aufgreifen, drauf reagieren. Das war quasi damals nicht möglich. Und ich glaube, das ist schon wichtig, sich so einzuschätzen und zu sehen, für was habe ich gerade noch die Kapazität, wie viel kann ich spontan machen und wo brauche ich dann wieder die, wie du so schön gesagt hast, Struktur. Ich glaube, das hast du auch genau an diesem Tag vor dem Vortrag gemacht, zu sagen,
nee, stopp mal, bevor wir da nochmal hingehen. Ich will wissen, wie das Interview mit Maria Furtwängler war.
Es war wirklich gut am Ende. Also es war so ein kurzes Interview. Roter Teppich bekommt man ja nie wahnsinnig viel Zeit. Also vielleicht so 4 Fragen, 5 Fragen oder so. Sie hat von ihrer letzten Rolle im Tatort erzählt. Was sie genau gesagt hat, habe ich jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Es ist am Ende gut gelaufen, sodass das eine gute Erfahrung für mich war. Aber tatsächlich muss ich sagen, das war echt ein Sprung ins kalte Wasser.
Ja, was wolltest du sagen zum Thema Struktur?
Ja, du hast ja da auch an dem Tag gesagt, okay, ich brauche irgendwie mehr Struktur. Und ich glaube, diese Frage sich mal zu stellen, wie viel Struktur brauche ich denn gerade? Also bei einer Keynote oder im Speaking kann das ja auch die Frage sein, wie muss denn genau mein Skript aussehen? Wie viel Information soll da draufstehen und was vielleicht auch eher nicht? Wie siehst du das? Was brauchst du da?
Also, es ist wirklich persönlichkeitsabhängig. Es gibt Menschen, und ich will jetzt nicht in diesem DISC-Modell oder in diesem Persönlichkeitsmodell irgendwie rumspringen, aber es gibt ja den einen, der ist wirklich per se strukturierter, erzählt die Dinge immer sortiert. Ich bin einfach der Typ lebendiger. Das heißt, wenn ich einen vorgegebenen Rahmen habe, innerhalb dessen ich mich dann frei entfalten kann, dann ist das für mich ideal. Das heißt, was für mich eine gute Vorbereitung ausmacht, ich muss nur eine grobe Struktur haben und kann dann frei springen. Und für andere ist es eher, ja, ich weiß schon eigentlich die Reihenfolge, aber ich muss eher genau wissen, was ich sage, damit ich mich sicher fühle. Und das sind oft die Menschen, die sogar nachher lieber sagen, eine gute Vorbereitung wäre für mich, ich klopp mir meine Rede 3 Wochen lang jeden Tag in die Birne, bis ich sie auswendig kann. Das wäre für mich ein bisschen eine Horrorvorstellung. Habe ich zwar auch schon mal gemacht, aber würde ich heute nicht mehr ganz so machen. Jetzt muss man einmal sagen, also einmal hängt es von dir als Persönlichkeitstypus, glaube ich, ab, was du brauchst, um dich sicher zu fühlen. Bei mir ist es immer nur, ich muss die grobe Struktur kennen und einen Zeitrahmen und dann macht die Erfahrung jetzt auch irgendwie den Rest inzwischen. Das Zweite ist, dann brauchst du, das hatten wir in Folge 1 tatsächlich, ein Claim, also ein kommunikatives Ziel, wo will ich denn überhaupt mit den Leuten hin? Ja. Und mit den Sachen reicht es eigentlich schon, dass ich mich gut vorbereitet fühle. Also was bin ich für eine Persönlichkeit oder was habe ich für eine Persönlichkeitsstruktur? Und das andere ist nochmal, und das ist ganz wichtig, über welchen Rahmen reden wir hier? Weil ich würde fast jede Bühne heute betreten mit einer guten Struktur und den Rest mache ich sehr frei. Vielleicht habe ich mir ein paar Kernaussagen überlegt, wo ich hin will und ich habe natürlich einen Claim in der Tasche. Aber wenn es jetzt wirklich ein sehr bedeutsamer Auftritt ist, also sagen wir mal, ich würde jetzt die Möglichkeit bekommen, im Deutschen Bundestag zu sprechen für 5 Minuten. Oder sagen wir mal, ich halte eine Rede vor 10.000 Menschen.
Ja.
Dann überlasse ich es auch nicht mehr so dem Zufall, was an dem Tag aus meinem Gehirn oder aus meinem Mund rauskommt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich dann auch mit so einer Akribie dran arbeiten, dass es klingt, als würde es mir frei aus dem Mund laufen. Und in der Tat hätte ich es aber echt krass vorbereitet, dass es wirklich ein fertiges Konzept ist, was so rund ist, dass ich sage, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, vor so vielen Menschen zu sprechen oder ich sag mal, ich würde eine Rede im Fernsehen halten oder eine Stand-up-Comedy. Ja, das wäre natürlich total durchgeplant. Anders sehe ich es wieder auch bei Interviews. Das ist mir völlig egal. Da würde ich auch in jede Live-Sendung reingehen und total aus dem Bauch antworten. Also ich finde, es hängt einmal von dir als Mensch ab. Also welche Persönlichkeitsstruktur habe ich? Was brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Und daran die Vorbereitung anzupassen. Und zwar in Dauer, Umfang, Training. Ja, hole ich mir Hilfe, hole ich mir keine Hilfe? Lass ich es bis zur letzten Sekunde liegen, bereite ich es Wochen und Monate vor. Und das andere halt wirklich, was für ein Anlass ist das? Wie viel Aufwand ist der wert?
Ja, sehr gute Frage. Gerade in unserem hektischen Alltag, und das geht wahrscheinlich den meisten auch, die hier zuhören, so, ist es ja auch wirklich eine Frage, was ist es jetzt wert und was kann ich auch und will ich auch an Zeit investieren? Würdest du empfehlen, dass man das trotzdem auch mal einmal vielleicht ausschreibt, was man da sagen will, selbst wenn man es am Ende dann gar nicht so Satz für Satz auswendig lernt zum Vortragen?
Ja, auf jeden Fall bei jedem, der das noch nicht so oft gemacht hat. Mich würde das inzwischen, ich habe das früher auch gemacht und ich finde, das ist immer eine Lernkurve, die man dadurch kriegt. Also wie will ich es denn eigentlich sagen und wie sage ich es am Ende tatsächlich? Sind vielleicht zwar unterschiedliche Paar Schuhe oder naja, keine eineigen Zwillinge, sondern so ein bisschen eher wie Schwestern, die sich ein bisschen ähneln. Aber vielleicht zu sagen, ich fange damit mal an, damit ich auch mal diesen ganzen Prozess durchlaufe. Was wäre denn in einer Rede von mir idealerweise alles drin? Und dann zu gucken, inwieweit bin ich der Typus, dass ich sage, ich lerne es auswendig, lerne dadurch auch Textpassagen, die ich später immer wieder abrufen kann, was ja auch toll ist. So eine Rede ist ja nicht weg. Ich habe ja auch bei diesem Vortrag, wo du mich unterstützt hast, Teile aus einer ganz alten Rede wieder aktiviert, die ich dann einfach nur vertieft habe in der Struktur. Und deswegen glaube ich, das einmal auszuschreiben hilft den meisten. Ich würde, wie gesagt, jetzt wieder Anlass. Bei einem krassen Anlass würde ich ausschreiben, würde ich deswegen zwar immer noch Dinge am Ende freisprechen, aber ich würde hinsichtlich des Timings, wie viel Redezeit habe ich, mir einmal wirklich einen Plan machen. Und ansonsten muss ich sagen, das ist jetzt wirklich auch so eine energetische Sache. Ich kann nicht für jeden Vortrag jedes Ding einmal komplett runterschreiben, weil wenn ich bei einer anderthalbstündigen Keynote, da reden wir von echt vielen Seiten, das würde mich viel, viel mehr Arbeit kosten. Und ich weiß, dass es auch, wenn ich mich versuche, zu sehr an den Text zu halten, selbst wenn er von mir geschrieben ist und nicht von irgendeiner künstlichen Intelligenz, dass ich weiß, dass ich viel, viel stärker bin, wenn ich live mit den Menschen rede, den Raum sehe, sehe, wie die Menschen das gerade aufnehmen und die Chance habe, etwas zu vertiefen, was gerade vertieft gehört. Also deswegen, ich glaube, man muss immer ein bisschen aufpassen, Miriam. Wenn wir jetzt uns darüber unterhalten, dann reden wir von Jahren auf der Bühne, von Jahren, die wir Keynotes halten, die wir Leute auf Keynotes vorbereiten. Und deswegen ist der Freiheitsgrad bei uns maximal. Aber deine Frage war wichtig. Ich würde jedem empfehlen, der das noch nicht oft gemacht hat, schreib das Ding mal aus. Dann hast du eine viel verlässlichere Angabe auch, wo lande ich zeitlich, wo will ich hin, ist alles gesagt.
Ja.
Wie empfiehlst du das Leuten im Coaching?
Ich sehe das ganz genauso und ich finde vor allem der große Mehrwert dabei ist, dass man oft, wenn man das dann ausschreibt, dann fängt man ja auch an, um Worte zu ringen oder überlegt sich, ist es jetzt so rum besser oder so rum. Und ich glaube, dass dieser Prozess total wertvoll ist, weil er uns dahin führt, dass wir dann vielleicht auch wirklich starke Sätze finden, die sehr für das stehen, was wir sagen wollen. Also ich finde, man hat oft so einen Moment, wo man sich so richtig verliebt in 3, 4 starke Botschaften und merkt, ja, das sagt wirklich genau das aus, was ich sagen will. Das ist vielleicht auch ein bisschen mutig, das ist meine Haltung. Und später kann man sich dann natürlich von dem ganzen, von der ganzen ausformulierten Rede ein bisschen verabschieden. Und häufig merke ich, ohne dass man das bewusst auswendig gelernt hat. Wenn es solche passenden, starken Sätze sind, dann bleiben die sowieso haften. Und meistens merkt man daran schon, dass die auch richtig gut sind und richtig passend, weil man die gar nicht lernen muss. Sie sind einem eigentlich irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen, einfach so im Schreiben.
Ja, ich erlebe auch immer wieder im Coaching, dass Menschen eigentlich ganz genau wissen, mich würde sicherer machen, ich kann das ganze Ding auswendig. Und andere, die sagen, boah, das würde ich niemals können. Ja. Weil da natürlich auch noch Glaubenssätze aus der Schulzeit mit da drin hängen, zu sagen, boah, auswendig lernen konnte ich noch nie oder da habe ich am meisten Angst vor. Da muss man dann wirklich individuell gucken, was gerade angesagt ist. Aber was ein ganz toller Mittelweg ist, finde ich immer, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was würde ich denn sagen? Ja, entweder man schreibt es mal aus oder man sagt sich, okay, man hat zum Beispiel eine Rede und da sind 5 oder 3 Punkte oder was auch immer drin und du hast jetzt eine Überschrift zu dem Punkt und du hast ein kommunikatives Ziel, also einen letzten starken Satz, von dem du gerade gesprochen hast, wo ich drauf hinaus will. Und jetzt fängst du einfach mal an und sagst, okay, ich rede jetzt einfach mal 2 Minuten, ich lasse eine Stoppuhr laufen oder 3 Minuten rede ich jetzt über dieses Thema. Ich sag also Thema Schwangerschaftsabbruch. Oh, super unkritisches Thema hier gerade, was ich mal eben raus. Schwangerschaftsabbruch. Und ich habe mal einen Gedanken dazu mitgebracht. Oder ich habe euch drei Gedanken dazu mitgebracht. Hier ist der erste. Jede Frau sollte das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch haben. Das ist jetzt nicht meine Haltung, sondern einfach frei jetzt rausgesagt. Wenn das zum Beispiel meine Haltung wäre, jetzt gehe ich in die Kommunikation rein. Ich weiß aber ungefähr, was meine letzte Konklusion dazu ist. So der letzte Gedanke, den ich dazu mitgeben will. Dann kann ich das mal machen, frei sprechen, gucken, wie lange brauche ich dafür. Ich könnte sogar auch dann die Diktierfunktion mitlaufen lassen, sodass irgendein Programm mitschreibt, was ich gerade denn da gesagt habe und kann dann einfach schauen, okay, passt das denn schon so?
Ja.
Und so kann man sich die Arbeit ein bisschen erleichtern. Spannend war, ich habe neulich ein Event moderiert in München, wo Christian Lindner da war. Und Christian Lindner, der ja jetzt in der Automobilbranche Fuß gefasst hat, war wirklich, muss man ehrlich sagen, sehr, sehr nett im persönlichen Treffen und Kennenlernen und Gespräch. Also ganz umgänglich und easy. Da finde ich, merkt man mal wieder, mit was für einem Druck Menschen unterwegs sind, die in der Politik sind. Und wenn sie dann da raus sind, also glaube ich, war er wirklich ein bisschen lockerer, als ich es so erwartet hätte. Ich habe auch direkt irgendwie gesagt, hey Christian, ich weiß überhaupt nicht warum, aber es war halt so und es war total nett und witzig.
Ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Ja, also nicht direkt beim ersten Mal, aber wir waren direkt auf einem guten Fuß unterwegs und es war ziemlich witzig. Aber der hatte das zum Beispiel so gemacht, ich bin der festen Überzeugung, dass der für dieses Event, das war jetzt nicht die schärfste Debatte unter den schärfsten Argusaugen der gesamten Weltpresse, was er da hatte, sondern es war ein Event in München, ein Leadership-Kongress und er hat eine kleine Keynote gehalten und wurde danach noch interviewt. Und ich stelle jetzt einfach mal eine Behauptung auf, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich würde behaupten, er hat im Flieger gesessen, hat sich eine kleine Karteikarte genommen und hat sich darauf 5 Notizen gemacht, weil er 5 Gedanken zum Thema Leadership präsentiert hat. Und dann hat er jedes Mal, wenn er mit einem Gedanken abgeschlossen hat, hat er so in seinen Sakko gegriffen, hat sich die Karte ganz in Ruhe rausgeholt, hat darauf geguckt und hat gesagt, und dann kommen wir zum nächsten Gedanken zum Thema Leadership, ne? Oder und hat dann einfach damit weitergemacht. Er hat das super souverän gemacht.
Ja.
So, das heißt, er hat den nicht auswendig gelernt, er hat sich die 5 Punkte irgendwann vorher überlegt und konnte dann aufgrund der Erfahrung und natürlich auch seiner rhetorischen Fähigkeiten recht frei dazu sprechen und hat das auch echt gut gemacht. Also da habe ich auch mal wieder gemerkt, die Profis haben einfach das schon sehr, sehr oft gemacht. Und klar, wenn der jetzt im Bundestag irgendwo eine Rede hält, dann ist die wahrscheinlich auch komplett durchgeskriptet oder viele Anlässe gibt es da, wo es durchgeskriptet ist. Sie stehen an dem Pult, die Rede liegt vor ihnen, sie gucken runter, sie gucken hoch. Aber es gibt halt auch Anlässe, da sind wir gefordert, freier zu sprechen. Und ich glaube, da kommt es auch immer wieder auf den Anlass an. Ne? Wie sieht es denn da aus, wo ich gerade spreche?
Ja, und du hast gerade eine ganz wichtige Sache dazu schon gesagt, weil das ist eine Frage, die ich auch ganz häufig bekomme. Darf ich jetzt ein Skript mit auf die Bühne nehmen? Ja, nein. Moderationskarten? Ja, nein. Und ich finde immer, der große Unterschied liegt darin, wie ich das benutze. Also zum einen natürlich hänge ich die ganze Zeit hinter der Karte oder hinter irgendeinem Zettel und man kriegt gar nichts mehr mit von meiner Ausstrahlung und von meiner Präsenz. Und die zweite Sache, denke ich selber, das ist jetzt irgendwie total unangenehm und ich dürfte das nicht verwenden. Oder sage ich, okay, ist ja gar kein Thema, ich gucke da kurz drauf und dann mache ich weiter. Und das ist genau diese Souveränität, von der du eben gesprochen hast. Ich bin überzeugt, wenn wir diese Souveränität selber haben, dann strahlen wir auch genau das aus. Und dann nehmen Menschen das auch so selbstverständlich hin und stören sich da auch gar nicht dran.
So ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Genau so ist es. Also es ist ja immer dieses, wenn man dann performt, also Vorbereitung ist die eine Sache, aber wenn man dann performt, ist es das Allerwichtigste, einfach in dem State zu sein, so wie es jetzt ist, so wird es jetzt auch gemacht. Und wenn das heißt, du hast Karten dabei, dann steh zu deinen Karten.
Ja.
Und genau das, was du gerade meintest, wenn ich merke, jemand stört sich gerade und denkt, Mist, jetzt muss ich auf die Karte gucken, das ist ja furchtbar.
Ja.
Nein, ist es nur, wenn ich dir anmerke, dass dich das selber nervös macht, weil du meinst, du dürftest nicht auf die Karte gucken. Wer hat denn erfunden, dass man nicht auf Karten gucken darf?
Ja.
Ich will doch lieber jemanden, der sich vorbereitet hat. Ich sehe dann, der hat sich vorbereitet und ich sehe, der möchte das liefern, was er sich vorher ausgedacht hat. Und wenn man in dem Moment da souverän mit umgeht, hat mich persönlich eine Karte noch nie gestört. Mhm. Also ganz wichtig, auch da nochmal, was für ein Persönlichkeitstyp bist du, wenn du sagst, ich bin dann viel stärker, wenn ich weiß, ich habe diesen Anker, weil ich so große Angst habe vor einem Blackout, dass das meine Performance total killen würde, weil ich die ganze Zeit nervös bin vor dem Blackout, als dass ich einen Zettel mit dabei habe und dadurch souverän bleiben kann.
Ja.
Also, wichtiges Ding.
Und gute Vorbereitung ist da auch schon das Design von diesem Zettel. Also, wie sieht das konkret aus, damit dir das wirklich weiterhilft? Und dann, damit du nicht auf der Bühne merkst, oh je, Schriftgröße 10 auf einem riesigen Zettel, kann ich ja irgendwie eigentlich gar nicht lesen und hilft mir gar nicht weiter in dem Moment.
Schriftgröße 10 und am besten haben die Kinder auf der Rückseite noch irgendwie ein Bild gemalt. Wobei, das fände ich ja wieder sympathisch. Ja, ja, also da wirklich, ne, Moderationskarten habe ich immer irgendwie einen Stapel zu Hause in verschiedenen Größen, weil verschiedene Outfits, mal hast du eine Tasche, mal nicht. So, also von daher, das ist wirklich eine gute Vorbereitung zu sagen, einmal, wie sehen die Design von der einen Seite, wo das Publikum die sehen kann.
Ja.
Oder wie sind die wirklich designt? Also wenn du jetzt deinen ganzen Fließtext auf der Karte stehen hast, dann haben wir ein Problem.
Ja.
Also dann steht die Vorbereitung nicht, also ne, dann ist die wirklich nicht mehr in deinem Kopf, sondern ist sie nur auf der Karte. Und wenn eine Vorbereitung nur auf der Karte landet, ja, dann erleben wir meist dann doch Präsentationen, wo du merkst, ja, da, das ist zwar nett gesprochen, aber da kommt jetzt halt auch gar nichts bei rüber.
Ja, und
also, und da schlägt die Energie ja auch wirklich manchmal den reinen Text. Ne?
Und da, das erlebe ich auch immer wieder, wenn dann fremde Menschen, ich hatte auch im letzten Jahr eine Moderation mit vorbereitet und da war es eben so, dass jemand festgestellt hat, sie hatte jemanden aus ihrem Team, die diese Karten für sie vorbereitet hat. Ganz schwierig, wenn man die dann so eine halbe Stunde vorm Auftritt selber das erste Mal in die Hand nimmt und dann merkt bei dem, in dem Moment, wenn man auf der Bühne sitzt, es war eine Panel-Diskussion in dem Moment, wo man ja auch sehr spontan agieren möchte, Ich komme damit eigentlich gar nicht zurecht und es ist gar nicht die Vorbereitung, die ich gebraucht hätte. Was würdest du denn sagen? Wo kann denn Hilfe von außen oder auf welche Art kann denn Hilfe von außen unterstützen? Weil wir sind ja beide ganz oft in der Situation, dass wir unterstützen in gewissen Situationen oder in Redesituationen. Und natürlich fragen wir uns da auch oft, wie ist das jetzt eine echte Hilfe und wo bringt es auch gar nicht so viel? Wie siehst du das?
Also ich erinnere mich jetzt erstmal spontan an mehrere Situationen oder an eine Situation, wo ich tatsächlich vorbereitete Moderationskarten bekommen habe. Und das ist ja immer so die Sache. Sitzt da eine ganze Redaktion hinter, die wirklich, wenn du jetzt ein politisches Interview hast und du bist, ja, also ich glaube, da muss ich immer sagen, da ziehe ich meinen Hut vor Menschen, die politische Interviews in irgendeiner Form führen. Du musst so tief in der Materie drin sein, um die es dann gerade geht. Und die Fragen müssen super gezielt sein. Und da sind ja meist auch echt Redaktionen dran beteiligt. Da sitzt du zusammen, es gibt eine Redaktionsbesprechung, man tauscht sich aus über das Thema, über mögliche Antworten. Was könnte man dann sagen? Also das finde ich zum Beispiel total wichtig. Ich habe einmal auf einer Bühne gesessen und ich habe vorher halt die Moderationskarten übergeben bekommen. Und man muss wissen, ich habe den ganzen Tag moderiert und hatte verschiedene Interviews auch damit bei. Und dann waren da Interviewfragen aufgeführt. Und da habe ich gemerkt, okay, das sind Fragen, die würde ich so niemals stellen. Also die konnte ich alle in die Tonne kloppen, weil die gar nicht, ja, aus meiner Sicht, also die Fragen müssen zum Interviewer passen und auch zum Interviewten. Und wenn es dann nur so oberflächliche sind, das macht überhaupt keinen Sinn. Und da habe ich wirklich so gemerkt, das funktioniert nicht. Oder wenn ich von wirklich sehr professionellen Anbietern ja tatsächlich auch vorformulierte Moderationstexte zu Menschen bekomme. Da sage ich immer, ich behalte mir vor, das alles zu ändern, weil eine Anmoderation auch immer nur so gut ist, wenn sie frei ist, wenn sie einen Bezug zu den Leuten herstellt. Und dann schreibe ich das immer um. Ne? Also ich nehme mir dann so eine Karte und ich schreibe die komplett neu und sage, okay, ich gehe meinetwegen sogar zu dem Speaker oder dem Celebrity oder was auch immer hin und sage, welche zwei Sachen sind dir wichtig, dass ich dir sage?
Ja.
Und die anderen Sachen werde ich komplett frei machen und aufs Thema eingehen. Worüber sprichst du heute? Oder was ist heute der Fokus deiner Rede? Und dann baut man die schönsten Sachen daraus. Also, und jetzt nochmal zur Vorbereitung von anderen Menschen im Coaching von Speakern, meinst du wahrscheinlich,
genau,
ne?
Genau, ja.
Ich finde, da kann man auch nur immer anstoßen dazu, zu sagen, geh mal selber in die Tiefe, befass dich mal selber mit deinem Thema.
Oh ja.
Ich kann dir Ideen reingeben, aber du musst so tief in der Materie drin sein und so Experte oder Expertin zu deinem Thema sein. Das heißt, die Vorbereitung, ein Fundament zu legen für eine Rede, ist immer auf Seite des Speakers. Die ist nie auf Seite des Coaches. Und leider passiert das immer wieder in Coachings, dass ich merke, Menschen kommen zu mir und ja, ich sprudel mit meinen Ideen, ich habe schnell eine Idee, was könnten wir für Analogie, Konzepte bauen. Ich bin schnell selber mit meinem Kopf dann so interessiert für ein Thema, dass ich sage, boah, ich recherchiere mal ein bisschen. Aber eigentlich habe ich immer die Erwartungshaltung daran, dass ich Menschen gegenüber bin, die sagen, ich bin völlig in der Materie, ich weiß nur nicht, wie ich sortieren soll.
Ja, genau.
Und dabei helfe ich gerne bei der Vorbereitung, aber nicht, ich muss jetzt Experte werden, weil du dich nicht genug mit deinem Thema beschäftigt hast. Und das passiert leider sehr, sehr häufig.
Richtig.
Wie siehst du das?
Ich sehe das ganz genauso und ich bin auch an dieser einen Stelle. Ich glaube, was nicht funktioniert, ist die Verantwortung abzugeben, indem ich denke, ah, jetzt habe ich ja einen Coach oder habe Unterstützung und jetzt muss ich ja selber nichts mehr machen. Also wir sind jetzt ja, gerade jetzt im letzten Monat, haben wir, glaube ich, beide auch einige Reden geschrieben, zum Teil ja auch zusammen. Und da ist es immer so, finde ich, wenn wir Material bekommen, wenn Menschen uns wirklich reinholen in ihre Welt, in ihre Themen und wir die auch etwas kennenlernen dürfen von der Persönlichkeit, dann kann man super Sachen abnehmen, kann sagen, hey, jetzt habe ich alle Informationen und jetzt kann ich das für dich auch in eine Struktur bringen oder vielleicht in die Worte, die du selber nicht finden würdest oder nicht in dieser Art finden würdest. Das funktioniert sehr gut, aber zu sagen, ich will da selber gar nichts mit zu tun haben und ich gebe einfach nur mal die Verantwortung ab, das funktioniert einfach nicht.
Ja, wir haben doch neulich ein Kann-was-kann-weg gemacht.
Ja, genau.
Zum Thema, der CEO will die geilste Rede ever. Ich liebe dieses Thema, weil genau das ist es und das gilt nicht für alle CEOs, auch ausdrücklich. Ja. Es ist aber schon so ein bisschen ein Klassiker. Also CEO steht hier stellvertretend für Mensch, mit einem hohen beruflichen Pensum und wenig Zeit, aber sehr hohen Ansprüchen ans Ergebnis, ist ein Coachy bei uns.
Ja,
ne?
Genau.
So,
ja.
Also in dieser Kombination coachen wir ja einige, weil wir viele CEOs beraten oder auch ja einfach Menschen, die selbstständig sind, ein eigenes Business haben, auch wirklich ein großes Business haben. So, und die haben meist die Faktoren wenig Zeit, hohen Anspruch und ich brauche jetzt eine Rede.
Ja.
Und das ist eine doofe Kombi, weil was dann auch schnell passiert, dann sind sie so oberflächlich in dem Thema drin, über was sie eigentlich sprechen wollen und sagen dann, ja, ich habe jetzt mal mit ChatGPT geguckt, wie ich das aufbauen kann. Und dann liest du diesen Text und das ist einfach die größte Grütze des Jahrtausends.
Mhm. Haben wir, glaube ich, also, haben wir gefühlt jede Woche, glaube ich.
Boah. Und dann liest du das und es ist so flach und es ist nichts, was auf einer Bühne funktionieren würde. Also da hat wirklich ChatGPT noch totale Grenzen. Natürlich liegt es immer daran, wie schlau der Prompt ist dazu.
Ja.
Aber stelle ich immer wieder fest, man kann das super zum Bouncen nutzen, aber Menschen, die sagen, meine Vorbereitung macht dann ChatGPT und damit will ich dann auf die Bühne, sage ich, viel Spaß.
Ja.
Ohne mich.
Ja. Und ich finde auch, dass ich hatte jetzt zwei Fälle oder drei sogar, aber bei zweien habe ich wirklich auch ein bisschen mehr Zeit mit den Personen jetzt verbracht und die haben beide verstanden, wir brauchen dieses Gespräch und diesen Austausch und in dem Gespräch entstehen dann Ideen. Also da kann man überhaupt erstmal in die Tiefe gehen und merkt selber vielleicht noch, ah, da ist ja noch der Gedanke dahinter oder da gibt es ja noch die Perspektive und das Argument. Und was ich dann gemacht habe in beiden Fällen ist, ich habe ganz viel mitgeschrieben und ich habe wirklich dann auch die Sätze mitschreiben können, die jemand genauso sagen würde. Aber dafür muss ich ja Zeit mit der Person verbringen. Und dann ist es natürlich total einfach danach zu sagen, ich setze mich jetzt irgendwie mal ein, zwei Stunden hin und schreibe das zusammen, weil ich dann schon so viele Worte habe, Formulierungen habe, wie jemand sprechen würde, dass es dann auch wahrscheinlich der Person total nahe kommt und die dann sagt, ja genau, so genauso würde ich das sagen, hast du super gebaut, so funktioniert es am Ende.
Ja, absolut. Das ist jetzt zum Beispiel das Thema freie Rede. Da, glaube ich, sind einfach die Schritte so einer Vorbereitung einfach so häufig so unterschätzt,
ja,
was eine gute Keynote ausmacht. Ich glaube, jeder CEO ist in der Lage, mit ein paar Slides, ein bisschen Training, irgendwas Vernünftiges hinzubekommen. Aber wenn der Anspruch heißt, ich will, dass das eine der besten Keynotes wird und die Leute sollen alle Gott weiß wie darauf abgehen.
Mhm. Und mit diesem Anspruch kannst du damit kommen rechnen. Ja, Menschen. Also es ist ja nicht so, dass das nicht formuliert werden würde. Ich will, dass sie da lachen und weinen und alles soll passieren.
Ja, Standing Ovations. Und du weißt nicht, wie oft ich schon gehört habe, das muss die beste Keynote vom ganzen Wochenende sein. Ja. Also das sagt mir jeder Dritte, ich will die geilste Keynote haben. Und dann denkst du immer so, ja, das ist überhaupt kein Problem. Wenn dein Anspruch oder deine Erwartungshaltung mit deiner Bereitschaft zu investieren einigermaßen übereinstimmt,
dann können wir viel machen. Ja.
Dann können wir drüber reden. Aber oft ist es dann, ja, habe ich jetzt nicht geschafft. Ja, ich weiß, ich sollte eigentlich noch ein paar Zahlen raussuchen, aber ja, dann sage ich, ja gut, du, kein Problem. Standing Ovations gerade mit Fragezeichen, aber du hast es ja immer noch in der Hand. Also ich kitzel die Leute dann auch ganz gerne und erinnere sie an ihre eigene Erwartungshaltung.
Ja, und ich finde, wenn wir zusammen coachen, dann, was wir ja auch jetzt bei einigen Personen machen dürfen gerade, dann machen wir das ja. Ich finde, da haben wir eine ganz gute Verteilung auch gefunden mittlerweile. Da bist du ganz oft so der Bad Cop und ich bin dann wieder der Good Cop, der die Leute wieder so reinholt. Ich glaube, so funktioniert es manchmal auch dann ganz gut.
Ja, also vielleicht an der Stelle, Miriam und ich, wir machen für Greater, liebe Grüße an der Stelle, ein fantastisches Team, fantastische Firma, bereiten wir Kandidaten unter anderem auch auf die Mainstage vor, also wirklich auf einen Auftritt vor 15.000 Menschen dann im kommenden Juni. Und vielleicht auch, um mal über Vorbereitung zu sprechen, manche von denen haben wir jetzt vor 2 Monaten oder so schon kennengelernt. Das heißt, so 6 bis 9 Monate Vorbereitungszeit fließen in eine Rede dieser Größenordnung. Und das darf auch wirklich, das darf man sich mal bewusst machen. Und das ist was anderes, als wenn du sagst, ich springe mal gerade beim Geburtstag von Tante Hildegard auf und mach mal 3 Minuten. das ist das eine. Also ich finde immer, deine eigene Erwartungshaltung und dann dein Persönlichkeitstypus, was bin ich für eine Rampensau, wie viel Vorbereitung brauche ich, wie viel auswendig lernen muss ich, dann gibt es immer so Staffelungen. Also erstmal das Konzept der Rede überhaupt zu erstellen. Dann hast du es eben so schön gesagt, wenn man Menschen sehr gut kennt, können wir sogar beim Formulieren helfen, können sagen, hey, die Passage schreiben wir mal gerade für dich. Und schau mal, da sagen uns Leute ganz oft, boah, krass, genau so wollte ich sagen.
Ja.
Aber ich hätte es so nicht hinbekommen. Und das ehrt uns natürlich, deswegen sind wir in unserem Job. Und auf der anderen Seite sind wir auch beide, ne? Ich meine, ich habe das auch unter anderem studiert, Medienkommunikation, Germanistik und den ganzen Bums. Und dass man sich auch, ich glaube, diese Empathie, sich reinzufühlen, was ist das für ein Mensch, welcher Charakter, wir haben die Leute dann auch schon stundenlang in Gesprächen, in Interviews sprechen gehört, haben sie selber Löcher in den Bauch gefragt, ehe wir das auch können. Dann kommt aber immer noch mal der Teil, wo wir sagen, so und jetzt aber noch mal wirklich jede Passage in deinen Worten, sprich du es, wie klingt es bei dir, fühlt es sich für dich rund an? Dann das Ganze nochmal anpassen und dann erst, wenn alles steht und man sagt so, jetzt ist alles da, was ich sagen wollte, es ist rund, es ist perfekt, genau so will ich sagen, jetzt kommt erst der Teil, okay, ich lerne, ich trainiere das Sprechen. Ich sage immer nicht so gerne auswendig lernen, sondern ich trainiere das zu sprechen.
Ja.
Und das ist für mich die richtige Reihenfolge und eine gute Vorbereitung im zeitlichen Umfang und in der Herangehensweise.
Ja, und wir hatten doch jetzt auch gerade eine Kandidatin, ich glaube gerade letzte Woche war das, die dann mit einer, da sind wir schon relativ weit im Redeentwurf, die wirklich kam und sich so Worte markiert hatte. Das fand ich eigentlich richtig toll, dass sie gesagt hat, das Wort, das würde ich so niemals verwenden. Das bin ich nicht. Und dann haben wir natürlich sofort gesagt, okay, jetzt suchen wir was anderes, wo du dich dann auch gut fühlst, wenn du es sprichst. Weil am Ende geht es genau darum, dass wir uns dann in der Situation wirklich so fühlen, als ob wir selbst, also wir nicht nur so fühlen, sondern wir wollen ja wir selbst sein auf der Bühne. Und dafür muss der Text einfach matchen und das muss passen zu uns.
Und vor allem darf man nicht vergessen, es ist ja auch immer eine Drucksituation, in der man dann sowas abliefert.
Ja.
Und jedes Wort, mit dem du nicht in voller Resonanz bist, das wird man dir nachher anmerken auf der Bühne. Und das unterschätzen die Menschen auch meist.
Ja.
Ja, warum sind wir so schlecht auf den Verhandlungen? Weil wir sprechen eine Zahl aus, die wir uns nicht trauen auszusprechen. Und dann sprechen wir sie aus und gehen in einen Angstzustand oder in ein, jetzt habe ich es gesagt. Und das ist alles genau wie dieser Blick auf den Zettel, wenn man sich den nicht traut. Genau. Dann muss man entweder ohne Zettel gehen oder muss trainieren, so auf den Zettel zu gucken, in aller Ruhe und Souveränität, dass es einen nicht mehr stört. Also ich sage, wir sehen immer, wenn Menschen nicht in Resonanz mit dem sind, was sie wirklich sagen. Vielleicht nochmal letzter Aspekt Vorbereitung. Wir hatten jetzt Vorbereitung auf ein Red Carpet, wo du dich eigentlich kaum vorbereiten kannst, außer Hintergrundinformationen und ein paar Fragen vielleicht. Wir hatten Vorbereitung auf eine Rede, was natürlich unser Hauptmetier ist. Was ich auch noch immer spannend finde, ist Vorbereitung, und da bist du ja auch total viel unterwegs, auch mit in der politischen Kommunikation, finde ich auch nochmal, ist Vorbereitung von Menschen auf Interviews. Ja. Also sie kommen in eine Situation rein und was sind jetzt meine Antworten? Hast du da Erfahrungswerte, die du aus der Politik, die du da teilen magst?
Ja, super gerne. Also ich habe gerade am Montag zum Beispiel ein Panel-Training gegeben, wo wir darüber gesprochen haben in der Gruppe. Das sind Kandidierende, die jetzt nächstes Jahr für den Landtag kandidieren und sich da natürlich diversen Interviewsituationen stellen werden. Und ich finde, die Einzelinterviews sind ja auch immer noch mal ein bisschen einfacher. Da kann man oft ein bisschen klarer seine eigenen Punkte setzen. Aber gerade so eine Situation, in der ich jetzt vielleicht mit 4, 5 anderen Personen auf einer Bühne sitze und da möchte ich jetzt einen starken Eindruck machen. Ich finde, auf die sich vorzubereiten, ist gar nicht so einfach. Und es braucht auch ein bisschen andere Vorbereitung im Vergleich zu einer Rede. Weil ich kann ja nicht wissen, wo die Diskussion hingeht. Das heißt, ich muss irgendwie mehrere Bälle vorbereitet haben, die ich dann so wahlweise reinwerfen kann, wenn sie denn passen. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, und nicht, dass wir es nicht auch schon beide, glaube ich, oft genug gesehen hätten, wie wenn man eine Frage gestellt bekommt oder das Thema ist eigentlich gerade ganz woanders und man sagt dann nur so, was ich aber auch noch sagen wollte, und kommt dann mit dem Thema, was einem selber wichtig ist.
Naja gut, im Prinzip geht es ja schon darum, dass man das Gespräch in eine Richtung lenkt,
ja,
die man gerne einschlagen möchte. Das erleben wir auch immer in Fußballinterviews. die sind ja auch trainiert, die Jungs, dass sie einfach zum Beispiel, sie waren ja heute, sie sind Player of the Match und das ist ja großartig. Was sagen Sie dazu, zu Ihrem überragenden Spiel? Und dann sagt er irgendwie, also wird er relativ schnell hören, dass er sagt, ja, es geht hier ums Team und nicht um mich. Ne? Also wirklich, also selber die Akzente setzen. Also was ich immer noch spannend finde bei Interview oder ja bei Panelvorbereitung, aber vor allem bei Interviews, dieses, und das hattest du am Anfang gesagt, schließt eigentlich so ein bisschen den Kreis, was sind denn meine stärksten Sätze? Was sind denn meine wichtigsten Sätze?
Ja.
Und ich glaube die, nee, ich glaube nicht. Und die im Kopf zu haben.
Ja.
Das ist so, so wichtig. Also was sind die, du weißt ja, in welche kommunikative Situation reingehst. Wenn du im Panel-Talk reingehst, weißt du, da sitzt jetzt der da drüben, der Herr Meier. Und ich weiß jetzt schon, der hat eine komplett andere Meinung und einen komplett anderen Standpunkt als ich. Was sind meine 2, 3 wirklich krassen Argumente, die ich da liefern kann, um darauf einzugehen, was der sagen wird?
Ja.
Und das lässt sich auch übertragen, jetzt sitzt ihr nicht alle vielleicht irgendwie gerade in Interviews, aber das lässt sich übertragen auf ein Meeting, wo man etwas durchboxen will, eine Idee. Eine Gehaltsverhandlung, wo man sich durchsetzen will. Ihr kennt die Argumente, die das Gegenüber liefern wird.
Ja.
Gute Vorbereitung heißt, ich habe vielleicht 2, 3 schlaue Sätze, dem entgegenzuhalten. Und die habe ich vielleicht nicht nur mal irgendwo mir in meinem Kopf zurechtgepflastert, sondern vielleicht habe ich die mal aufgeschrieben. Vielleicht habe ich sie mal laut ausgesprochen. Vielleicht habe ich sie wirklich mal trainiert. Oder habe ich mal das Gespräch simuliert, und wenn es mein bester Freund ist.
Ja.
Das kann manchmal gute Vorbereitung auf kommunikative Anlässe sein.
Ja, und ich finde auch überhaupt schon zu wissen, welche Themen werden denn da vorkommen? Und ich finde, das darf man auch echt fragen. Also natürlich werdet ihr die Fragen wahrscheinlich nicht vorab bekommen, oder in vielen Fällen ist es nicht so, dass wir die Fragen vorab bekommen. Aber zumindest zu sagen, was werden denn die thematischen Schwerpunkte sein bei der Diskussion oder bei dem Interview? Das ist total professionell, finde ich, das vorher abzuklären, weil man sich ja auch, das hat ja auch mit Wertschätzung zu tun, sich darauf dann eben entsprechend vorzubereiten. Und ich finde, wenn du hast Herrn Meier gerade angesprochen. Also natürlich ist es super zu...
Der alte Sausack.
Genau. Und natürlich ist es super zu wissen, was hat der für Positionen. Es ist aber auch super, wenn man von Herrn Meier vielleicht nochmal die paar Interviews davor findet, um zu wissen, wie ist denn so eine Person auch drauf? Ist der total direkt und unterbricht vielleicht auch eher und ist eher so ein bisschen nach vorne, oder ist er eher sehr wertschätzend und vorsichtig, dann hat man auch schon mal sich vorbereitet, weil man weiß, was man so etwa zu erwarten hat und weiß, wo man vielleicht auch ein bisschen klarer auch mal sich positioniert oder reingeht oder wo man vielleicht ein bisschen jemandem auch mehr Raum geben kann. Ich finde, auch das hilft total. Und vielleicht abschließend zu diesem Thema, wie bereite ich mich denn vor, wenn ich eigentlich gar nicht so genau weiß, wie das ablaufen wird. Da finde ich genau das super, was du gesagt hast. Also kenn deine Kernsätze. Und es geht eigentlich eher darum, in so einem Baukastensystem zu denken, sage ich immer. Also für mich geht es darum, wie schaffe ich mir denn Rederepertoire, was dann für mich funktioniert, was ich dann entsprechend zusammensetzen muss in der Situation oder kann, worauf ich zurückgreifen kann. Und dann fühlt man sich auch sicher, weil man da nicht so ganz leer reingeht und hat einfach genug Material in der Hinterhand. Das ist das, was ich immer vorbereite mit den Menschen.
Wahrscheinlich ist es auch tatsächlich so, also die Korrelation zwischen, wie oft hast du das jetzt schon gemacht?
Ja, auf jeden Fall.
Wie sehr ist dein Baukasten schon geschult und hat sich bei dir selber eingebrannt, dass du da wirklich sicher bist in der Situation, hat natürlich viel mit den Vorerfahrungen zu tun. Und das einfach immer im Hinterkopf zu haben, weil wenn wir jetzt 200 Mal im Jahr auf einer Bühne stehen oder in Vortragssituationen sind, dann werden wir nicht jedes Mal einen Text komplett ausschreiben und auswendig lernen können. Das geht einfach nicht. Aber ich würde immer sagen, je weniger du auf einer Bühne gestanden hast, je seltener und je wichtiger es dir ist, desto mehr nutz wirklich die Mittel, die es da gibt oder hol dir jemanden, der da mit dir drauf guckt. Ich würde es so ein bisschen so halten, gute Vorbereitung ist vielleicht so viel wie nötig und so wenig wie möglich in meinem Fall.
Ja. Um noch vielleicht eine schöne Analogie zu bringen zum Abschluss. Ich finde, gute Vorbereitung ist wie so ein Sicherheitsnetz, was du vielleicht hoffentlich gar nicht brauchst. Aber wenn du es eben brauchst in der Situation, dann ist es da für dich.
In diesem Sinne, über gute Vorbereitung ohne Vorbereitung gesprochen. Das war herrlich. Danke, Miriam, für das Thema. Und bis nächste
Woche.
Danke
dir, bis nächste Woche. Das war Inside Speaking.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch gerne den Podcast und teile ihn mit Menschen, von denen du meinst, dass sie auch mehr gehört werden sollten.
In diesem Sinne, schnapp dir die Bühne und bis zum nächsten Mal.